Täterjagd in der Nachbarschaft. Der True Crime Podcast über wahre Verbrechen aus den europäischen Nachbarländern Deutschlands. Herzlich willkommen zum Podcast und ein liebes Salü. Hier ist wie immer Christelle und im Hintergrund auch wie immer meine Hündin Scarlett. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. An dieser Stelle möchte ich sehr gerne noch einmal darauf hinweisen, dass du mir von Herzen gerne auf meiner Instagram-Seite folgen kannst. Ich habe auch eine Facebook-Seite, die ich etwas vernachlässigt hatte, was ich aber nun ändern werde. Ich werde also immer auf beiden Seiten Infos und Bilder zu den jeweiligen Fällen einstellen, somit hast du auch immer ein Bild zu den Opfern und den Tätern, soweit es mir möglich ist, die passenden Bilder dazu zu recherchieren. Selbstverständlich könnt ihr mir dort auch eure Meinungen zu den Fällen hinterlassen oder von ähnlichen Fällen aus Deutschland berichten, da ich daran auch immer sehr großes Interesse habe. Ich schaue hier in Frankreich kein deutsches Fernsehen, somit geht da immer sehr viel an mir vorbei. Wenn ihr keine neuen Folgen mehr verpassen wollt, dann könnt ihr hier auf eurer Podcast-Seite auf Folgen oder Abonnieren klicken. Somit werdet ihr immer benachrichtigt, sobald es eine neue Folge gibt. Aber vor allem zeigt ihr mir dadurch auch, dass ihr Interesse daran habt, dass es weitergeht. Ihr könnt mir auch helfen, indem ihr mich mit einer Bewertung bei Apple Podcast unterstützt. Dadurch wird mein Podcast natürlich sehr viel eher gefunden und durch eure Bewertungen erkenne ich auch, ob euch gefällt, was ich hier erarbeitet und vorgestellt habe. Dafür vorab schon mal ein ganz liebes Merci. Der heutige sechste Fall führt uns nach Italien. Genauer gesagt nach Südtirol in die Nähe der Stadt Bozen. Die Italiener sagen dazu Bolzano. Da es für mich aber einfacher ist, bleibe ich bei dem Wort Bozen, weil ich bisher die Stadt und auch die Region immer nur unter Bozen gekannt habe. Das ist dann einfacher für mich. Heute stelle ich euch den Fall des Serienmörders Marco Bergamo vor. Später erhielt er durch die Zeitungen den Namen Das Monster von Bozen. Aber zunächst möchte ich wieder meine Triggerwarnung aussprechen. Wir sprechen heute über Morde an Frauen und einer Jugendlichen, über Erwürgen, Erstechen und regelrechtes Abschlachten. Sollte dich das triggern, dann solltest du diesen Fall lieber überspringen und auf den nächsten Fall warten. Für alle anderen steigen wir nun in den Fall ein. Marco Bergamo wurde am 6. August 1966 in Bozen geboren. Viel ist über seinen Lebenslauf nicht bekannt. Er wuchs in einer gut bürgerlichen Familie auf. Im Alter von 4 Jahren hatte er eine Sprachverzögerung. Später verstärkten Fettleibigkeit und eine stark ausgeprägte Schuppenflechte seinen sehr introvertierten Charakter. Seit seinem 13. Lebensjahr sammelte Marco unter anderem leidenschaftlich gerne Messer. Dies war eine so große Leidenschaft, dass er immer ein Messer bei sich trug. Marco war von durchschnittlicher Intelligenz und ein starker Schlafwandler sowie ein Erotomane. Erotomanie, also ein Liebeswahn, ist eine wahnhaft ausgeprägte Liebe zu einer meist unerreichbaren Person. Marco Bergamo führte handwerkliche Arbeiten aus. Er war sowohl als Schweißer als auch als Schreiner oder Zimmermann tätig. Marco hatte keine Vorstrafen, aber schon damals eine sexuelle Perversion. Er stahl Damenunterwäsche. Marco sieht aus wie ein durchschnittlicher junger Mann. Einer wie so viele andere junge Männer auch. Aber schon bald wird er ein rücksichtsloser und methodischer Serienmörder. Am 3. Januar 1985, etwa gegen 17 Uhr, kommt die 37-jährige Maurizia Mazzotta von ihrer Arbeit nach Hause. Sie lebt mit ihrer schüchternen 15-jährigen Tochter Marcella Casagrande im 6. Stock eines Mehrfamilienhauses in Via Palermo. Ihre Tochter sollte schon seit 15 Uhr von der Schule zu Hause sein. Als Maurizia an der Wohnungstür ankommt, stellt sie fest, dass die Tür nicht abgeschlossen ist und die Schultasche ihrer Tochter vor der Wohnungstür liegt. Etwas, das völlig ungewöhnlich für ihre 15-jährige Tochter ist. Maurizia will in die Wohnung und ihre Tochter fragen, was vorgefallen ist. Sie findet sie zugedeckt und blutüberströmt im Flur der Wohnung liegen. Ihre 15-jährige Tochter Marcella Casagrande ist tot. Ihr Rücken ist regelrecht durchsiebt von tiefen Wunden. Die hinzugerufene Polizei rekonstruiert in Zusammenarbeit mit der Rechtsmedizin später, dass die 15-jährige Marcella noch an der Tür zur Wohnung überfallen wurde. Es wurden ihr unzählige Schläge sowie Stichverletzungen von hinten zugefügt. Die Obduktion ergibt, dass die Dynamik der Tat von jemandem begangen worden sein muss, der sich mit Messern und mit der menschlichen Anatomie sehr gut auskennt. Die Stiche waren zunächst bewusst dort angesetzt worden, wo sie zwar schwere und sehr schmerzliche Verletzungen zufügen, aber nicht sofort tödlich sind. Marcella Casagrande muss definitiv an den Haaren festgehalten worden sein, und zwar so stark, dass ihr Hals völlig bewegungslos war, während auf sie von hinten über 40 Mal eingestochen wurde. Die Wirbelsäule war sehr schwer verletzt. Der 10. Wirbel, der sich im Brustbereich befindet, trug sehr tiefe Einkerbungen von den Stichen davon. Sie wurde regelrecht niedergemetzelt und abgeschlachtet, bevor ihr dann die Kehle durchgeschnitten wurde. Marcella Casagrande wurde vor, während und nachdem sie mit dem Messer malträtiert worden war, auch mit zahlreichen Schlägen übersät. Ihr Körper wies fast an jeder Stelle des Körpers unzählige, sehr feste Schläge auf. Später wird ermittelt, dass Marco Bergamo nach dieser Tat nach Hause zu seinen Eltern ging und mit ihnen den Nachmittag verbrachte, so als sei nichts geschehen. Aber die Ermittlungen führen nicht zu ihm. Im Gegenteil, die Ermittlungen brachten keine Tatverdächtigen hervor. Die 15-jährige Marcella Casagrande war ein sehr schüchternes junges Mädchen. Sie hatte keine Feinde. Es gab auch keinen Umgang, der im kriminellen Bereich anzusiedeln wäre. Es gab einfach keinen Grund, warum man dieses junge Mädchen so brutal abgeschlachtet hatte. Die Ermittler waren völlig ratlos und tappten demnach völlig im Dunkeln. Somit wurde der Fall zu den ungelösten Fällen abgelegt. Ein halbes Jahr später, am 26. Juni 1985, wurde die 41-jährige Anna Maria Cipolletti, eine Lehrerin der Mittelschule Ugo Foscolo, tot aufgefunden. Anna Maria arbeitete auch gelegentlich als Prostituierte. Sie wurde in dem Apartment, in dem sie immer ihre Kunden empfangen hatte, mit 19 schweren und sehr tiefen Messerstichen niedergemetzelt und ihre Kehle durchgeschnitten. Der Mörder stahl zudem ihre Unterwäsche. In einem Aschenbecher wurden einige Zigarettenkippen gefunden, sowie auch einige gebrauchte und auch einige neue Kondome. Aber laut der Obduktion wurde keine sexuelle Gewalt ausgeführt. Auch diese Ermittlungen brachten keine Hinweise auf den Täter und so wurde auch dieser Fall ebenfalls zu den ungelösten Fällen abgelegt. Marco Bergamo schlug erst wieder 7 Jahre später zu. Am 7. Januar 1992 wurde die 24-jährige Renate Rauke in einer Blutlache auf dem Parkplatz eines Servicebereichs in der Via Renon in Bozen tot aufgefunden. Sie war als Prostituierte tätig. Ihr Körper wies unzählige Stiche und Schläge auf. Sie wurde regelrecht im Rücken- und Brustbereich abgeschlachtet und aufgeschlitzt, bevor ihre Kehle durchgeschnitten wurde. Einige Tage später wurden Blumen auf ihrem Grabstein gefunden. An ihnen war eine Karte befestigt, auf der stand: Zitat: Es tut mir leid, aber was ich getan habe, musste getan werden. Und du wusstest es. Hallo, Renate. Unterschrieben war die Karte mit den beiden Buchstaben M und M. Es wurden, soweit es möglich war, alle Kunden von Renate Rauke überprüft. Aber auch hier liefen die Ermittlungen völlig ins Leere. Nur 2,5 Monate später, am 21. März 1992, wurde die 19-jährige Renate Droger, ein Mädchen aus Milan, tot aufgefunden. Sie war ebenfalls als Prostituierte tätig. Renate Droger arbeitete immer nachts in der Passage entlang der Piazza Verdi in Bozen. Sie muss von dort mitgenommen worden sein. Ihre Leiche wurde auf einem Platz des Campodasso di Renon gefunden. Ihr Körper war mit 14 Stichwunden übersät, auch sie wurde regelrecht abgeschlachtet und stranguliert, was sich bei der Obduktion als die Todesursache herausstellte. 2 Monate später, im Mai 1992, musste sich Marco Bergamo einer Operation unterziehen, bei der ihm ein Hoden entfernt wurde. 3 Monate nach dieser Operation, am 6. August 1992, frühmorgens, es ist der 26. Geburtstag von Marco Bergamo, wurde die 20-jährige Marike Sorci, eine weitere Prostituierte aus Laves, getötet. Auch sie wurde auf bestialische Weise abgeschlachtet und erlitt 28 Stichwunden. Zusätzlich wies sie noch Anzeichen von Erwürgen und Strangulation auf. Ihre Leiche wurde an der 2. Kurve der Straße nach Colle di Signori gefunden. Schon kurz nach dieser Tat, etwa gegen 6 Uhr morgens, war Marco Bergamo mit seinem roten Seat Ibiza wieder auf dem Weg zurück nach Bozen. Dabei ist er Polizisten aufgefallen, die ihn anhielten. Sie sahen auf dem Beifahrersitz jede Menge Blut. Im Kofferraum fanden sie Dokumente des letzten Opfers sowie ein Seil, das später als die Tatwaffe der Strangulationen angesehen wurde. Und es fehlte der Rückspiegel. Dieser wurde am Tatort gefunden. Daher wurde Marco Bergamo sofort als dringend tatverdächtig verhaftet. Es fand eine Durchsuchung seiner Wohnung statt. Dort fand man auch Schriftstücke und Notizen. Dieses Schriftbild wurde mit der Karte, die auf dem Grabstein von Renate Rauke gefunden wurde, verglichen. Es stellte sich heraus, dass es dieselbe Schrift war. Es wurde auch eine Windjacke mit Blut gefunden. Man war sich sicher, dass Marco Bergamo der gesuchte Frauenmörder ist. Aber man fand noch mehr bei der Durchsuchung. Es gab viele Zeitungsausschnitte über das alte Verbrechen der 15-jährigen Marcella Casagrande. Marco Bergamo bricht unter der Last der Beweise zusammen und gesteht, dass er der gesuchte Frauenmörder ist. Der Prozess gegen Marco Bergamo wurde vor dem Geschworenengericht in Bozen 1993 eröffnet. Das Gericht von Bozen beauftragte 4 verschiedene Fachleute mit der Erstellung eines psychologischen Gutachtens, die jedoch alle zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kamen. Daher wurde ein neues Gutachten in Auftrag gegeben. Dies wurde dann von den 3 Professoren Ponti, Fornari und Bruno erstellt. Das Gutachten ergab, dass Marco Bergamo einerseits Frauen über alle Maßen hasst, aber andererseits auch große Angst vor ihnen hatte. Er sagte unter anderem über Frauen: Zitat: Die Frau ist wirklich ein unedles, selbstsüchtiges Wesen, eine Person, die einen Mann benutzt, wie ein Mann eine Zigarette raucht. Daher habe er beschlossen, Frauen auf ihre eigene Weise zu bestrafen, insbesondere Prostituierte, also die für ihn am einfachsten zugängliche Frauen. Er sagte, Zitat, was ich getan habe, musste getan werden. Die Professoren kamen zu dem Ergebnis, dass Marco Bergamo die extremste Perversion erreicht hatte. Er mordete rein zum Vergnügen. Diese Perversion des Mordens zur eigenen Befriedigung kehrte ihm vor allem nachts in den Träumen wieder. In seinem Geständnis lässt er sich auch zu einigen Aussagen in diesem Sinne hinreißen. Er sagte zum Beispiel, Zitat, in dieser Nacht musste ich zum Beispiel eine Bombe in ihren Mund stecken, um sie zu töten. Zwei waren nicht genug. In Träumen, wenn ich Frauen schlug, öffnete ich ihnen den Brustkorb. Ich zerstöre ihr Herz und ihren Kopf. Sie lassen sich einfach besser töten, wenn die lebenswichtigen Organe entnommen wurden. Nach dem ersten Mord habe er entdeckt, dass er durch das Töten sein Vergnügen befriedigte und gleichzeitig zerstöre er das gefürchtete und verhasste Objekt, die Frau. Für Marco Bergamo war das Töten nun die extremste, sadistischste Perversion, die stärkste Art, eine Frau zu besitzen. Die Gutachter bescheinigten, dass Marco Bergamo, wenn auch mit einem stark verstörenden Verstand, durchaus in der Lage ist, den Moment der Morde zu verstehen und auch zu wollen. Somit bestehe keine verminderte Schuldunfähigkeit. Marco Bergamo hatte keine Freundinnen. Die einzige Liebesbeziehung, die er je führte, war zwischen 1990 und 1991 und dauerte 7 Monate. Sie war jedoch ohne eine sexuelle Komponente. Dazu sagte Marco, sie hat mich im privaten Bereich nie berührt und ich hatte Angst vor ihrer Ablehnung. Im Prozess gestand Marco Bergamo zunächst dem Richter den Mord an der nur 15-jährigen Marcella Casagrande, die sein erstes Opfer war. Sie war ein rein zufällig ausgewähltes Opfer. Marcella Casagrande lebte damals in derselben Straße wie Marco. Er habe sie in einem Fotoladen getroffen. Damals war Marco nur 4 Jahre älter als Marcella Casagrande. Marco habe Marcella anbieten wollen, ihr auf dem Nachhauseweg eine neue Kamera zu zeigen. Als er sich jedoch gerade vorstellen wollte, hatte Marcella einen Anruf von ihrer besten Freundin erhalten, eine Einladung ins Einkaufszentrum. Aber Marco Bergamo wollte nicht, dass sie wegging. Und da habe er sich dafür entschieden, sie zu töten. Zunächst sagte Marco Bergamo im Prozess, er habe kaum Erinnerungen an die Tat. Er sagte, Zitat, ich erinnere mich nur daran, dass meine Fingerspitzen mit Blut befleckt waren. Ich stand auf und ging raus. Im Prozess gab er dann noch 2 weitere Verbrechen zu. Den Mord an Marika Sorci, nach dessen Fund er verhaftet wurde, und an Renate Rauke, auf deren Grabstein er die Blumen mit der Karte hinterlassen hatte. Er gestand nicht die Morde an Anna Maria Cipolletti und auch nicht an Renate Troger. Zu dem Mord an Marika Sorci sagte Marco Bergamo, da ich nur einen Hoden hatte, konnte ich nicht weitermachen. Ich bat sie, mir das Geld zurückzugeben. Aber sie fing an zu schreien. Ich gab ihr daraufhin 2 Ohrfeigen. Sie griff mich an und beschimpfte mich als einen Hurensohn. Das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Dann fährt er fort und sagt, Renate Rauke habe ich nur mitgenommen, um aus der Monotonie herauszukommen. Das Gericht verurteilte Marco Bergamo jedoch auf der Grundlage des offensichtlichen Modus operandi für alle 5 Morde. Das Urteil wurde am 8. März 1994 gesprochen und Marco Bergamo wurde für die 5 Morde zu lebenslanger Haft verurteilt. Wenige Wochen später entschloss sich ein Journalist der Lokalzeitung Südtirol, Paolo Cagnan, nach dieser Urteilsverkündung einen Brief an Marco Bergamo zu schreiben. Dieser antwortete dem Journalist wie folgt: Ich, der Unterzeichnete Bergamo Marco, habe nur 3 Morde begangen und sie gestanden. Die Morde an Renate Droga und Anna Maria Cipolletti hat eine zweite Person begangen. Möglicherweise ist diese noch gefährlicher als ich. Der Fernsehsender Rai kündigte am 18. April desselben Jahres eine Folge der Fernsehsendung Un giorno in magistrale an, die dem Prozess gegen Marco Bergamo gewidmet ist. Am selben Tag ging der 72-jährige Renato Bergamo, der Vater des Mörders Marco, auf den Dachboden und nahm sich durch Erhängen das Leben. Marco Bergamo wurde aus Fragen der Sicherheit in verschiedene Einrichtungen untergebracht. Er hat im Jahr 2008 einen ersten Antrag auf Bewährung gestellt. Doch der Staatsanwalt Guido Rispoli erhob Einspruch mit der Begründung, dass Marco Bergamo noch immer viel zu gefährlich war. Und auch Maurizia Mazzotta Spitala, die Mutter von Marcella Casagrande, dem ersten Opfer, bittet darum, Marco Bergamo nicht auf Bewährung zu entlassen. Dieser Antrag auf Bewährung wurde im Jahre 2008 abgelehnt. Im Jahre 2014 wurde erneut über eine vorzeitige Freilassung auf Bewährung beraten. Und auch diese wurde wieder aufgrund der Gefährlichkeit abgelehnt. Im Oktober 2017, als Marco Bergamo im Bollate-Gefängnis in der Nähe von Mailand seine Haft verbüßte, wurde er mit einem Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Dort stellte man fest, dass Marco Bergamo eine schwere Lungenentzündung hatte. Nach 10 Tagen fiel er ins Koma, ohne wieder aufzuwachen. Er starb am 17. Oktober 2017 im Alter von 51 Jahren. Am 25. November 2010, also mehr als 25 Jahre nach dem Mord an Marcella Casagrande, fand in Bozen eine sehr bewegende Benennungsfeier statt. Am Internationalen Tag der Gewalt gegen Frauen und gegen das Vergessen an dem Mord an Marcella Casagrande wurde ein Platz nach ihr benannt. Der Marcella Casagrande Platz befindet sich an der Ecke Palermostraße Europaallee. Das ist in unmittelbarer Nähe der Wohnung, in der Marcella Casagrande damals brutal ermordet wurde. Der damalige Bürgermeister Luigi Spanolli wies in seiner kurzen Ansprache darauf hin, dass die Benennung des Platzes nicht zufällig am 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, stattfinde, sondern ganz bewusst ausgesucht wurde. Maurizia Mazzotta Spitala, die Mutter von Marcella Casagrande, dankte in einer bewegenden Ansprache all denen, die sich für die Benennung des Platzes eingesetzt haben. Menschen, die man verloren habe, trage man im Herzen. Das habe sie in den schweren Zeiten des Verlustes durch Don Giuseppe Rauzzi gelehrt. Trotzdem sei es schön, dass nun ein Platz an Marcella erinnere. Maurizia Mazzotta Spitala trug schließlich ein Gedicht vor, welches von Marcellas Tante für den damaligen Anlass verfasst wurde und welches auch ihr aus dem Herzen spreche. Die Benennung dieses Platzes widme sie zu Maurizia Mazzotta Spitala, all den Mädchen, die nicht Frauen, Mütter, Schwestern oder Tanten werden konnten. Ich habe das Gedicht auf Deutsch übersetzt und es war wie folgt: Ein kleines Quadrat mit deinem Namen darauf. Lustig, dass sie das nun sagen. Piazza Marcella Casagrande. Ich möchte das gerne erläutern. Es ist nicht so, dass wir eine Gedenktafel brauchen, die an dich erinnert. Es ist so, dass wir die Idee mögen, dass andere hier vorbeikommen werden und deinen Namen hier lesen. Und ich denke an dich und widme dir und all den Mädchen, die keine Frauen geworden sind, keine Mütter, keine Schwestern oder Tanten, diesen Platz. Dieser Platz passt so gut zu dir. Die Menschen werden hier lachen und tanzen und sich gegenseitig Geschichten erzählen, auf den Bänken, auf diesem Platz, auf deinem Platz. Das war der 6. Fall meines Podcasts. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat und danke dir, dass du auch heute wieder dabei warst. Wie bereits erwähnt, freue ich mich, wenn du meinen Podcast abonnierst, ihm folgst oder auch eine Bewertung bei Apple Podcast aussprichst. Ebenso freue ich mich, wenn du meiner Instagram-Seite folgst und mir dort auch deine Meinungen zu den Fällen hinterlässt. Für das kommende Wochenende, also das Osternwochenende, habe ich ein Osterspecial geplant. Weitere Infos dazu wirst du die nächsten Tage auf meiner Facebook- und auf meiner Instagram-Seite finden. Scarlett und ich, wir arbeiten auch bereits schon sehr, sehr fleißig an diesem Osterspecial und freuen uns, wenn du auch dann wieder dabei bist. Bis dahin wünschen wir dir alles Gute, bleib gesund, pass auf dich auf. Merci, au revoir und salut, deine Christelle.